Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr auch heute gekommen seid, am Muttertag bei dem total schönen Wetter. Ich glaube, die Mütter haben sich das verdient, dieses total schöne Wetter. Und freut euch dran, ihr habt es verdient. Jede einzelne, ganz besonders. Und wie ist es jetzt am Donnerstag, wenn dann Vatertag ist, wenn es dann regnet? Was sagen wir dann? Das Wetter ist ja grundsätzlich erst immer mal gut. Und das ist wichtig, dass wir das inhalieren und dass wir das so anerkennen, denn wenn es regnet, das ist total wichtig. Dann wird wieder gegossen und dann wächst es wieder und dann vermehrt sich alles wieder, weil immer nur Sonne wäre auch nichts. Also es hat alles seine guten Seiten und genau die dürfen wir anschauen, auch wenn es regnet. Mal schauen, wie der Donnerstag wird. Auch der Vatertag hat seine guten Seiten, genau. Und beim Wetter, da fällt es mir schon immer mal schwer, wenn es ein richtiger Hagel mal über einen Landstrich drüber zieht. Was ist jetzt dabei Gutes dran? Also es ist schon schwierig dann rauszufinden, was ist dabei Gutes. Irgendwas hat es ja dennoch, aber da ist dann schon ein bisschen schwieriger da zu sagen, jedes Wetter ist gut. Als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt von heute, hatte ich einen Leitvers zu den letzten Tage und das Thema beschäftigt mich insgesamt schon die letzten Wochen und ich mag einfach diese Gedanken, die ich da so habe, die möchte ich mit euch teilen. Ich möchte den Herrn bitten, dass man seine Worte in den Mund legt. Halleluja, Vater, ich bitte dich, dass du mich segnest, Herr, dass du mir deine Gedanken offenbarst, Herr, dass du mir deine Worte in meinen Mund legst, Herr, und dass du mich fähig machst, dein Wort zu verkünden, dein Wort weiterzugeben, Herr. Denn nicht ich kann was, du kannst es. Und dir gebührt die Lob und Ehre, Herr. Du bist groß und dich wollen wir verherrlichen. Und dir gebe ich alle Ehre, Herr, für all das Gute. Halleluja. Amen. Zu dem Vers komme ich später, der mich da so bewegt hat. Aber warum hat er mich bewegt? Ich kenne eine junge Frau, die wollte ganz was Besonderes machen. Wo man sich zuerst dachte, haut das eigentlich hin, geht das? Die junge Frau hatte eine Idee, ein Vorhaben und ein Ziel und wollte das dann endlich umsetzen. Die junge Frau wollte sich und hat sich dann auch ein Auto gekauft und wollte das Auto dann umrüsten, sodass es genau so ist, wie sie das haben wollte. Und da sind ein paar Punkte dafür notwendig gewesen. Zum einen, es brauchte die Farbe, wo es hat, wo sie möchte. Also bekommt das ganze Auto eine neue Farbe. Dann müssen die Scheiben abgedunkelt werden, damit es einfach cool ausschaut in Verbindung mit der neuen Farbe. Dann braucht das Auto andere Räder, was noch ganz einfach ist, aber das Auto braucht auch ein anderes Fahrwerk. Das Auto, das braucht einen anderen Auspuff und noch viele andere kleine Dinge, Schaltwegverkürzung und Lederlenker, was man halt alles so braucht. Damit es eben richtig gut ausschaut. Eben genau so, wie die junge Frau das möchte. Und da stellt man sich so die Frage, wer hat jetzt das drauf, mal eben neues Fahrwerk einzubauen? Und wenn ich da so in die Reihen schaue und jeder muss die Hand heben, wer schon mal ein neues Fahrwerk in ein Auto eingebaut hat, das sind nicht ganz so viele, schätze ich mal. Und wenn man das nicht wirklich gelernt hat, dann ist das eine geringe Herausforderung. Aber die junge Frau hatte ein Ziel. Die wollte das machen. Die wollte es umsetzen. Sie hatte ein Ziel, aber sie wusste auch, dass sie bestimmte Dinge dazu einfach nicht weiß und nicht kann. Aber was man nicht weiß und nicht kann, kann man ja lernen, oder? Genau. Aber nur weil es Dinge gibt, die ich nicht weiß und nicht kann, muss ich sie dann lernen? Nö. Überhaupt nicht. Ich weiß so viele Dinge nicht. Ich kann so viel nicht. Muss ich es deswegen lernen? Nö, ob ich Christ bin oder nicht. Nö. Aber wenn ich ein Ziel habe und weiß, dass ich was nicht kann und möchte das können, dann muss ich mich darum kümmern. Dann muss ich loslegen und anfangen, muss mich darum kümmern. Wenn ich da manchmal so an die Schulzeit denke, nicht nur bei mir, sondern wie das auch ganz bestimmt aktuell immer noch ist, wenn so Jungs und Mädchen in einem pubertierenden Alter sind und dann einfach keinen Bock auf überhaupt nichts haben, weil sie einfach nicht verstehen oder nicht verstehen wollen oder einfach nur querdenken und treiben wollen und eben genau nicht lernen, das, was notwendig ist, obwohl sie wahrscheinlich wissen, dass sie das wissen sollten, spätestens dann, wenn die Prüfung kommt, aber sie tun es einfach nicht, dann ist es schon auch eine besondere Situation. Die wissen, dass sie es wissen sollten, also eigentlich sollten sie es wissen, dass sie es wissen sollten, dann zur Prüfung, aber sie tun es einfach nicht. Wenn aber diese jungen Menschen dann plötzlich was finden, wo sie begeistert, wo sie sich reinhängen, wo sie sagen, boah, das interessiert mich total. In dieser Liga haben auch diese jungen Leute dann nur noch Einser. Aber das ist ja manchmal dann eben nicht immer nur Deutsch oder Mathe und alles, und weil man auf den Lehrer ja gerade in diesem Alter überhaupt nicht hören möchte, also wenigstens manche. Eine kleine Herausforderung. Ich komme mal zum Bibelvers. In Lukas 11 ist der notiert ziemlich zum Anfang. Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Wenn ich diesen Vers mal so anschaue und wenn ich mir da so vorstelle, wie die Jünger, wie die fragten den Herrn Jesus und sagten, du, Herr, lehre uns beten. Da stellte ich mir die Frage, woher kam eigentlich diese Erkenntnis von diesen Jüngern, dass sie sagten, Herr, lehre du uns beten. Zeig du mir was ich nicht kann. Weil die Jünger, das waren ja jetzt ja keine Jugendlichen oder keine Kinder, die noch zur Schule gehen mussten und aufgrund dessen schon mal wissen hätten können, dass sie bestimmte Dinge einfach nicht wissen und lernen müssen und dann ist irgendeine Prüfung und dann müssen sie hier vorbeten und nö, das war ja nicht so, sondern das waren ja alles erwachsene Leute. Das waren erwachsene Leute, die ja auch einen gewissen Background hatten, die ja auch sich bestimmt die meisten wenigstens ganz schön gut bis sehr gut in den Schriften auskannten. Die wussten, was in den Gesetzesbüchern steht, die lebten danach. Die wussten, was die Propheten geschrieben haben, wenigstens das Allermeiste. Und die wussten ja auch was. Aber die waren dann mit Jesus zusammen und haben da irgendwie so eine Verbindung wahrscheinlich gesehen zwischen der Zeit, wo Jesus mit Gott Vater verbracht hat und zwischen dem Ergebnis, was Jesus getan hat, aufgrund von dem. Die Jünger sind ins Bett gegangen oder haben geschlafen, lesen wir öfter, und Jesus ging nochmal raus und hat gebetet. Also eigentlich hätten ja die Jünger dann fähiger sein müssen, die waren ja gut ausgeruht dann in der Früh. Und Jesus hat gebetet die halbe Nacht. Aber wer hat die Wunder vollbracht? Interessant, der gebetet hat, nicht der sich ausgeruht hat. Damals war das auch vielleicht noch ein bisschen anders, weil diese Frage so spontan gekommen ist. Heutzutage ist es ja gar nicht mehr so richtig notwendig, dass ich jemanden frage, lehre du mich was? Weil es ist ja eigentlich, das ganze Wissen ist ja eigentlich immer und zu jeder Zeit und in jeder Menge verfügbar. Wenn du bloß dein iPhone in der Hosentasche hast, dann brauche ich ja niemanden mehr fragen, lehre du mich was, zeig du mir was Neues, ich möchte was lernen. Das Bewusstsein, das ist vielleicht heutzutage gar nicht mehr so stark vorhanden, dass ich sage, ich weiß irgendwas nicht. Nur ich habe mein iPhone und schon weiß ich alles. Praktische Sache, oder? Aber wie ist es dann, wenn ich es genau jetzt brauche? Nutzt mir das was, wenn im iPhone drinsteht, wie ich bete, ich aber keine Ahnung davon habe? Und wo ich mich da so vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, das war auch so ein zentraler Punkt, warum ich mit euch über dieses Thema sprechen möchte. Ich habe für mich gedacht, Roland, bist du die letzten Monate oder kleinen Jahre, bist du besser darin geworden, zu beten? bin ich besser drin geworden, zu beten. Und welche Antwort mag ich mir zum Beispiel in einem Jahr geben? Mag ich mir in einem Jahr dann auch sagen, nö, läuft alles? Alles gut gemacht, wie immer. Standard durchgezogen. Schau, die Jünger, die haben eine total coole Ausgangslage gehabt. Die haben ihren Jesus dabei gehabt und der hat es drauf gehabt. Der hat es so richtig gut drauf gehabt. Es wäre doch nichts einfacher gewesen, als ihm einfach nur hinterher zu marschieren. Er macht die ganzen Wunder, er predigt wunderbar. Er kümmert sich um dies und jenes, er kümmert sich wirklich um das Wesentliche. Und die Jünger tackeln einfach hinterher und sagen, alles gut, läuft doch. Ja, stimmt, alles gut, läuft doch. Aber dennoch war irgendwie das Bewusstsein bei den Jüngern dennoch da, dass sie sagten, lehre du uns. Lehre uns beten. Was sage ich in 12 Monaten? Gebet hat ja viele Facetten. Eine davon ist, dass man sein Herz ausrichtet zu Gott Vater. Ich richte mein Herz aus und wenn ich mir mein Herz so vorstelle und mir das so anschaue, dann sage ich, da ist irgendwie, ja, das sind Muskeln mit dabei. Und wenn ich mich da so ausrichte, dann ist das irgendwie auch so eine Trainingssache, wie so ein Muskel, der trainiert werden will, damit er wächst, damit da was besser werden kann, damit sich da was so verändert, wie es sein soll. Wenn ich jetzt meine Muskeln trainieren möchte, dann gehe ich in aller Regel mal in ein Fitnesscenter. Oder zum Beispiel, wenn man kauft sich die Geräte, stellt sich in den Keller runter und macht dann los. Aber man geht zum Beispiel in ein Fitnesscenter. Und jetzt kannst du in dieses Fitnesscenter reingehen, so oft und so lang du magst. Du wirst niemals solche Oberarme bekommen und einen richtig schönen Bodybuilder-Body, wenn die Geräte einfach nur dastehen. Das ist ungefähr so, wie wenn du dein Leben lang in die Kirche gehst und denkst, wenn ich bloß in der Kirche sitze, dann werde ich schon Christ. Das ist ungefähr so, wenn du in der Garage sitzt und sagst, ich muss noch lang genug in der Garage sitzen, dann werde ich ein Auto. Das hilft nämlich genau überhaupt nichts, oder? Und wenn ich nur im Fitnesscenter sitze, hilft das auch nichts. Und wenn ich jetzt im Fitnesscenter bin und dann ist da einer und der hat solche Oberarme und der hat einen Body, wo ich sage, oh ja, genau so mag ich das haben, genau, oh, so gut. Und dann gehe ich hin zu dem und sage, ah, ich mag das auch so haben, genauso wie du. Bitte bet für mich, dass ich das auch so haben kann. Ich mag das auch. Bitte bet für mich. Und wenn der Christ ist, dann legt er dir vielleicht die Hände auf. Und wenn nicht, dann schüttelt er irgendwie bloß den Kopf. Oder? Und was er sich denkt, das spreche ich jetzt nicht aus, das wisst ihr. Ich glaube ja daran, dass Gebete erhört werden. Und zwar jedes Einzelne, das im Willen des Herrn ist. Da glaube ich total dran, dass kein Gebet unbeantwortet bleibt. Dass Gebete ankommen genau zu dem, der Dinge und Situationen ändern und verbessern kann. Das ist mein tiefster Glaube. Aber eines glaube ich auch. Wenn man für dich betet, dass du jetzt den coolsten Bodybuilder-Körper bekommst, dann glaube ich nämlich, dann wird es nicht so sein. Von allein. Nö. Ich glaube daran, dass es dennoch notwendig ist, auch wenn man für dich betet und wenn du die dicken Muskeln haben magst, dass du dich dann hinsetzt und mit den Geräten übst und dich darum kümmerst und besser wirst in dem Hantelstemmen, in den, was da auch immer für Geräte gibt. Ich war da noch nicht so oft, ich kenne die Namen der Geräte nicht. Also, kümmerst du dich entsprechend drum und hast einen guten Trainer, dann wirst du besser drin, die Hand zu drücken. Klarer Fall. Wie wäre das jetzt bei uns, wenn wir sagen, okay, das ist unser Vergleich. mit unserem Gebet. Wenn ich ein Jahr lang ins Fitnesscenter reingehe und mich danach auf die Waage stelle und mich ausmessen lasse, dann muss sich da irgendwas bewegt haben. Weil sonst war das alles irgendwie umsonst. Und ich glaube daran, da bewegt sich was. Und ich glaube daran, wenn ich sage, ich habe Lust drauf und ich sehe die Notwendigkeit, auch in dieser Liga Gebet besser zu werden, dann glaube ich daran, dass sich da was ändert. Und es ändern sich ganz bestimmt zwei Dinge. Zum einen ändert sich deine Beziehung zum Herrn. Und ich glaube auch, dass sich deine Beziehungen zu Menschen auch verändern. Und zwar zum Guten hin. Wenn man anfängt, in ein Fitnesscenter zu gehen und hat kein Ziel vor Augen, dann nützt das alles nichts. Dann bist du lustlos und dann machst du deine Übungen wahrscheinlich überhaupt nicht. Also so wird es mir gehen. Habe ich keine Lust drauf, irgendwas, dass meine Muskeln besser werden und stärker werden, dann setze ich mich nämlich wirklich nur auf die Hantelbank und denke mir, ja, cool hier. Ja. Es geht aber auch darum, die Notwendigkeit zu sehen, dass ich da an meinem Oberarm irgendwas ändern und verbessern soll. Dass ich Lust drauf habe. So wie die junge Frau Lust drauf hatte, ein anderes Fahrwerk in ihr Auto einzubauen. Nur deswegen hat es nämlich funktioniert. Sie hatte Lust drauf. Darüber könnte ich zum Beispiel beten. Herr, gib mir Lust drauf, mit dir mehr Zeit zu verbringen. Ich mag euch zwei, drei so Trainingseinheiten oder Trainingsmöglichkeiten so geben, wie man es denn tun könnte. Und jeder darf so überlegen, okay, passt das auf mich? Wie kann ich besser werden im Gebet? Im 1. Korinther steht geschrieben, im 6. Kapitel, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Also euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt in dir. Er ist in dir. Wenn du mit dem Heiligen Geist getauft bist, in 2 Wochen ist Pfingsten. Hans-Werner predigt. Der Heilige Geist wohnt in dir. Aber es ist nochmal ein ganz bedeutender Unterschied zwischen, dass der Heilige Geist in dir wohnt und, noch einmal aufmerksam sein, und dass du weißt, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Okay, er wohnt in dir, das ist sowieso da. Aber weißt du, dass der Heilige Geist in dir wohnt? Nimmst du das an, nimmst du das wahr? Ist es immer noch in dir lebendig? Und immer wenn ich jetzt halt du sag, müsste ich eigentlich ich sagen. Und bitte ich euch, fasst es so auf. Ich. Ich möchte meine Gedanken mit euch teilen und nicht euch erklären, was ihr besser machen müsst. Ich weiß, was ich besser machen muss und das ist einer der Punkte davon. Nehme ich noch wahr, dass der Heilige Geist in mir wohnt, dass er in mir lebt, dass er in mir ist. Begrüße ich ihn bei jedem Gebet, das ich starte, begrüße ich den Heiligen Geist, nehme ich ihn mit und freue mich, dass er in mir ist und in mir lebt. Ich glaube, darin muss ich besser werden. Dass das so eine Art Gewohnheit ist, aber nicht so eine Gewohnheit, die man dann halt so macht, sondern dass das was Lebendiges ist und bleibt. Ankommen, einfach ankommen im Gebet. Ich begrüße den Heiligen Geist. Was kann noch so eine Trainingseinheit sein? Man kann ja bei jeder Gelegenheit kann man beten. Wenn ich im Auto bin, wenn ich spazieren gehe, wenn ich auf der Couch sitze, eigentlich immer. Aber ich glaube, es macht nochmal einen Unterschied, ob ich jetzt, wenn ich im Auto fahre, das irgendwie so nebenbei mache. Weil sind wir uns ehrlich, Wenn ich Auto fahre, dann wird das Gebet immer so nebenbei sein. Weil ich glaube nicht, dass es gut ist, dass ich so nebenbei Auto fahre, oder? Ich glaube, das ist uncool. Also, bringt schon Sinn? Also, es ist in Ordnung und gut, wenn man auch beim Autofahren betet. Absolut. Aber ist es die qualifizierte Zeit, die ich mit dem Herrn verbringe? Nö, absolut nicht. Das eine tun, das andere nicht lassen. Aber ich glaube, ein ganz zentraler Punkt ist, wirklich sich ganz gezielt Zeit zu nehmen. Und da ist die Frage, ob der Ort, die Couch, der richtige Ort ist. Einfach mal diese Frage in den Raum gelegt. Ist es der richtige Ort, der Punkt, da wo man meistens mit dem Blickrichtungsgeber verbunden ist? Ihr kennt den Blickrichtungsgeber? Der Fernseher. Also die meisten Wohnzimmer sind ja so ausgerichtet, dass wenn ich auf der Couch sitze, dass ich dann volle Kanne geradeaus auf den Fernseher schauen kann. Blickrichtungsgeber. Ja. Also ist das der richtige Punkt oder sollte ich mich nicht besser in ein anderes Zimmer verziehen? Einfach mal so überlegen, wo einfach Ruhe ist. Die Gebetsstellung, also sitze ich, liege ich, knie ich, gehe ich, hüpfe ich beim Beten? Was ist da das Richtige? Jesus hat mal gesagt, wenn du Zeit mit dem Vater haben magst, dann nimm deinen Gebetsmantel und hüll dich ein und dann bete. Geh in deine stille Kammer. Und gemeint war damals so ein Mantel und hat sich auf den Boden gekniet, hat dann den Mantel über sich gegeben und war dann in diesem Gebetsmantel drin. So ganz allein mit Gott Vater, ganz allein mit Jesus. Das ist so ganz, nur hier bin ich jetzt. Und da ist nichts um mich rum. Weil alles andere erstmal weg ist. Also welche Stellung nehme ich ein im Gebet? Es gibt Situationen in jedem, glaube ich, in jedem seinem Leben, also auch in meinem. Da sitzt du dran, stehst du dran, kniest du dran, liegst du dran und du weißt, du solltest beten, aber dir fehlen einfach die Worte. Du hast einfach nichts. Es ist einfach, da ist einfach nichts da. In solchen Situationen helfen mir, und das mag ich besser machen, zwei Dinge. Dass man bestimmte Bibelverse auswendig kann und dass man dann einfach in diesem Augenblick auch den Mut hat, zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht genau in dieser Situation beten. Herr, schenk mal Wort, das deinem Wort. Ich mag lesen und dann lese ich einen Psalm, wo ich bitte den Herrn, ich schlage jetzt einfach mal die Bibel auf und schenk mir ein Wort von dir, direkt, in diese Situation, wo ich jetzt bin. So mancher, bis viele von uns, haben eine ganz besondere Gabe geschenkt bekommen, ich auch. Das ist das Sprachengebet. Und das ist auch so ein ganz zentraler Punkt, gerade in diesen Situationen. Und da ist mir was aufgefallen in der Bibel, ist mir wieder so eine Begebenheit eingefallen. Da hat es einen Chef gehabt. Da war ein Chef und der hat Arbeiter gehabt und der wollte in Urlaub gehen, ganz kräftig. Und er wusste nicht genau, wann er wiederkommt. Und der Chef hat sich dann drei Mitarbeiter ausgesucht und hat den drei Mitarbeiter einen Sack voll Geld gegeben, hat gesagt, kümmert euch drum. Dem ersten Mitarbeiter hat er 5 Säcke Geld gegeben, dem zweiten Mitarbeiter 3 Säcke und dem anderen Mitarbeiter hat er einen dicken Sack Geld gegeben. Ich gehe mal in Urlaub, kümmert euch drum. Kümmert euch drum, hat er gesagt. Als er dann irgendwann wieder zurückkommt, sagt er, okay, Jungs, Mitarbeiter, was habt ihr gemacht damit? Der eine hat aus den 5 Säcken Geld, hat er 10 Säcke gemacht. Der zweite hat sich auch darum gekümmert, hat es vermehrt. Und der dritte hat was gemacht? Er hat es verkümmern lassen. Er hat es einfach nur verkümmern lassen. Und ich glaube nicht, dass es entscheidend ist. Also es geht da um die Talente. Der eine hat 5 Talente, der andere hat 3 Talente, der andere hat 1 Talent bekommen. Ich glaube überhaupt nicht, dass es entscheidend ist, wie viele Talente habe ich bekommen. Denn 1 Talent kann größer und besser sein als 5 Talente. Kann. Es ist nicht schlechter, wenn ich nur 1 Talent habe. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Es ist nur eines entscheidend. Was fange ich mit diesem Talent, das ich bekommen habe, was fange ich mit diesem Talent an? Was fange ich mit dem Talent des Sprachengebets, was fange ich damit an? Es ist ein Geschenk, das ich bekommen habe. Nutze ich das oder lasse ich es verkümmern? Wie oft liegt es schon begraben, vergraben, ungenutzt, dieses Talent? Und wie oft wäre es nicht super gewesen, dieses Talent herauszunehmen und sich um dieses Talent zu kümmern, dass das Talent größer und stärker und besser wird. Ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, sich um diese Talente zu kümmern, um sie besser zu machen. So verstehe ich dieses Gleichnis. Kümmere dich um deine Talente. Mach es gut. Das Altbekannte ist nicht immer und in jeder Menge verfügbar. Und mit das Altbekannte meine ich im Augenblick, dass wir jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen. Es gab letztes Jahr eine Zeit, wo es einfach nicht möglich war, wo wir nicht zum Gottesdienst gegangen sind. Die meisten Hauskreise finden immer noch nicht statt. Die meisten, wenn überhaupt, dann nur online. Da fehlt irgendwas. Wer betet da für mich? Das ist mal die Frage. Wir haben Verantwortung. Wer weiß, was noch für Zeiten kommen? Ich bin überzeugt, dass noch ganz herausfordernde Zeiten kommen werden. Und es ist wichtig, dass wir auf alles vorbereitet sind. Und wenn man vor 2 Jahren jemandem gesagt hätte, du, wir werden mal ein paar Wochen überhaupt keinen Gottesdienst haben, nicht mal an Ostern, da hätte jeder gesagt, geht's noch? Auf welchen Stern lebst denn du? Und ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Jeder hat so eine kleine Vorahnung, ja. Aber keine, die ich jetzt ausrufen möchte und sagen, hey, ich habe das jetzt vom Herrn bekommen und das genau die nächsten 12 Monate so und so. Nö, so ist es nicht. Aber ich weiß, dass wir herausfordernden Zeiten entgegengehen, auch wir als Christen. Und eines der wichtigsten Dinge ist, dass wir im Gebet gut sind. Deswegen haben die Jünger gesagt, lehre du uns beten. Die wussten so viel. Aber die haben gesehen, Jesus macht es irgendwie auf einer ganz besonderen Art und Weise. Lasst uns das annehmen. Herr, ich bitte dich, dass wir alles beurteilen, was wir jetzt gehört haben, und dass wir das Gute behalten. Dass wir das behalten, was von dir war, dass das unser Herz bewegt, was von dir war. Dass das in unser Herz gepflanzt ist und wächst und gedeiht und groß wird. Denn dein Wort soll groß werden in uns und mit uns. In Jesu Namen. Amen.